Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
Lichtgestalten und die Gestaltung mit und durch Licht interessieren uns in dieser Echtzeit. Und jetzt geht es um die Arbeit von Architekten und Architektinnen, für die natürliches und künstliches Licht ja immer auch eine Rolle spielt. Kürzlich hatten wir hier in der Echtzeit auch mal über Lichtsäulen berichtet, die Kellerräume in Madrid in Wohnräume verwandeln sollen. Licht überall, also eine Herausforderung. Aber wie geht man damit um, also mit Licht, wenn für Menschen gebaut wird, die kaum oder gar nicht sehen und hören können? Katharina Kühn hat sich das mal für uns angesehen. Katharina, wo warst du genau?
Ich war in der Schweiz, im Schweizer Zentrum für Taubblinde in Langnau am Albis. Dieser Ort liegt etwa 10 Kilometer von Zürich entfernt. Und das Besondere an diesem Zentrum ist, dass die Menschen, die taubblind sind, die eventuell auch körperliche und kognitive Einschränkungen haben, hier ihr ganzes Leben lang leben, lernen und arbeiten können. Also von der Kita über die Schulzeit bis ins Erwachsenenalter. Auf dem Gelände gibt es 4 freistehende, etwa 3-stöckige Gebäude und in denen werden Therapien angeboten. Es gibt eine Kita, eine Schule, es gibt ein Wohngebäude für Kinder und Jugendliche und dann noch eins für die Erwachsenen. Und das Schulgebäude und das Wohnhaus für Kinder und Jugendliche, das wurde gerade erst neu gebaut und im vergangenen Jahr dann fertiggestellt.
Gibt es denn für Bauten, die für Taubblinde gedacht sind, bestimmte Vorgaben oder Blaupausen, die Architekten befolgen sollten oder müssen?
Müssen nicht wirklich. Also der Leiter der Tanne, so heißt dieses Zentrum, Mirko Bauer, hat mir gesagt, dass eigentlich jedes Haus ein Sonderfall ist, weil es gibt nur wenige spezielle Zentren. Taubblindheit ist kaum erforscht. Das merkt man auch daran, dass wir zum Beispiel in Deutschland gar nicht wissen, wie viele Menschen überhaupt betroffen sind. Die Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit schätzt, dass ca. 4.000 bis 9.000 Menschen eben taubblind sind. Und so gibt es auch keine eigenen Bauvorschriften in der Schweiz. Allerdings gibt es doch so einige Vorgaben, erzählt Mirko Bauer.
Also es gibt eine Unzahl von Baunormen in der Schweiz sowieso. In Deutschland ist es sicher auch nicht anders. Also grauenhaft zum Beispiel ist die ganze Brandschutzvorgaben. Dann aber Normen für Bauten, für Menschen mit Sehbehinderung, für Menschen mit Hörbehinderung, für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Die gibt es, die sind auch definiert. Die sind nicht unbedingt deckungsgleich.
Also das war nicht so einfach. Und die beiden Architekten Maja Scheibler und Sylvain Villard aus Basel, die sind dann bei diesem Bau so vorgegangen, dass sie nicht gleich einen Gebäudeentwurf gezeichnet haben, sondern sich überlegt haben, wie so ein Tagesablauf aussehen könnte, wenn diese Menschen dieses Zentrum besuchen.
Lass uns das doch mal nachvollziehen. Wenn ich also auf dieses Gelände da 10 Kilometer von Zürich entfernt komme, was sehe ich dann als erstes?
Also mir sind als erstes die beiden neuen Häuser aufgefallen. Die haben eine relativ ungewöhnliche Holzverkleidung. Das ist eine moderne, leicht grünliche Ornamentfassade, wie so ein sehr großes Gitter. Und mich hat das so an Gartenlauben erinnert, wo man so eine kleine Teezeremonie drin feiern könnte. Aber das Ding ist ja, dass es auch darum gehen muss, wenn du auf dieses Gebäude kommst und eben nicht so gut siehst. Und Mirko Bauer hat mir dann erzählt, was sie alles umgesetzt haben, um diese neuen Holzgebäude von den älteren, das sind Klinkerbauten, zu unterscheiden. Und wenn wir uns das jetzt anhören, wie er das beschreibt, dann werden wir auch so ein paar Maschinengeräusche im Hintergrund hören, denn die älteren Bauten, die werden auch gerade renoviert.
Also ich kann das berühren, natürlich. Ich kann es mit dem ganzen Körper erfahren. Ich kann dagegen klopfen. Wenn ich ein Resthörvermögen habe, dann höre ich das auch anders, sonst ist die Vibration anders von Holz wie von Klinker. Und es riecht auch anders. Ich kann das auch tasten erkunden mit der Zunge. Das machen einige Klienten und Klientinnen. Und das fühlt sich dann auch auf der Zunge anders an. Es nicht nur gustatorisch, sondern auch taktil fühlt sich das anders an.
Und ein weiterer Wegweiser ist dann auch noch der Geruch aus den Häusern. Das wurde extra so konzipiert, dass im Schulhaus ein öffentliches Café ist. Das heißt, wenn du vor dem Schulhaus stehst, dann riechst du Kaffee und Essen. Und wenn du vor dem Wohnhaus stehst, dann riechst du Waschmittel, weil da ist gleich neben dem Eingang eine Wäscherei.
Wenn ich das richtige Haus dann gefunden habe, wie geht's dann weiter? Wie finde ich zum Beispiel im Schulhaus meinen Klassenraum?
da wird dann alles über das Thema Kontraste geregelt, sage ich mal. Der erste Kontrast, den kennen wir jetzt schon halb. Außen ist Holz, innen ist dann ein Betonkern.
Im Innenausbau dann war der Kontrast-Helligkeitsunterschied sehr wichtig. Also Boden und Wände sollten sich deutlich unterscheiden. Nicht unbedingt farblich, das ist nicht immer das zentrale Motiv. Wenn ich eine Sehbehinderung habe, ist vielleicht ein Rot-Grün-Unterschied gar nicht so relevant für mich. Aber der Helligkeitsunterschied ist sicher sehr relevant. Das kann ich mit großer Garantie noch sehen, wenn ich eine Sehbeeinträchtigung habe. Ich sehe zumindest Lichtunterschiede.
Und das sieht man dann sehr deutlich. Die Türen sind grün, die Türrahmen, der Boden ist dunkel gehalten und die Wände dazwischen sind eben weiß. Und dieser Kontrast zieht sich durch jeden Raum. Im Café zum Beispiel sind die Lichtschalter schwarz-weiß. Das wirkt jetzt erstmal nicht so crazy, aber wenn man sich überlegt, normalerweise bei einem Lichtschalter ist der Schalter und die darum liegende Fassung eigentlich immer in der gleichen Farbe und das versuchen die dann eben deutlicher abzugrenzen. Und in den Toilettenräumen sind zum Beispiel die Wände dunkel gefliest, weil eben Toilette und Waschbecken normalerweise eben hell sind. Und dieser Kontrast, den merkt man auch im Ton. Also im Treppenhaus ist der Hall sehr viel länger als zum Beispiel in einem Café oder in einem Schulraum.
Was dann aber sicherlich auch was mit Größe zu tun hat, vermute ich. Wenn ich dann in den zweiten Stock muss beispielsweise, woher weiß ich, dass ich mich gerade im ersten oder zweiten Stock befinde? Wie kann ich irgendwie unterscheiden, wo ich gerade bin?
Dafür gibt es diese Betonwand, die im Inneren des Gebäudes ist und dort wurde ein Relief reingegossen, also wie so eine Art Fries. Und dieses Relief ist in jedem Stock unterschiedlich. Im Erdgeschoss gibt es Rauten, im ersten Stock senkrechte Linien und im zweiten Stock waagerechte Linien. Das heißt, du siehst und erfühlst wieder, wo du bist.
Man könnte ja denken, in so einem Gebäude, in dem Menschen leben und arbeiten, die nur schwer oder kaum sehen können, da ist es irgendwie das Naheliegende, die Räume so hell wie möglich zu gestalten. Ist das der Fall?
Das dachte ich auch. Ich habe dann mit einem der beiden Architekten gesprochen, mit Sylvain Villard, und er hat mir erzählt, dass die beiden Architekten doch etwas anders an die Planung rangehen mussten als bei Arbeitsräumen für gut sehende Menschen.
Da haben wir früh festgestellt, dass für Menschen mit Sehbehinderungen eigentlich die Blendung, also geblendet werden, ist etwas Schwieriges. Reflexionen auf Oberflächen, das ist etwas Schwieriges. Und deshalb ist es wichtig, dass irgendwie indirektes Licht einfällt, weil dann eben wenig oder keine Blendung im besten Fall da ist. Und bei den normalen Leuchten auf dem Markt gibt es nur eine begrenzte Möglichkeit.
Da fällt mir sofort die Lampe beim Zahnarzt ein. Die ist ja auch sehr hell, aber blendet eben nicht. So richtig Wohlfühlstimmung kommt da meistens trotzdem nicht auf. Das liegt nun vielleicht auch eher am Zahnarzt. Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, und diese Lampen, die es dann beim Zahnarzt gibt, die sind wohl relativ teuer und man glaubt es kaum, aber auch in der Schweiz muss man manchmal aufs Geld achten. In den Schulzimmern konnten die Architekten wohl recht normale Lampen nehmen, die aber eben einen Teil des Lichts dann an die Decke gestrahlt haben.
Und dann haben wir aber auch versucht, die Orte innerhalb der Gebäude anders zu formen, auch mit dem Licht. Das heißt, jedes Lebensfeld oder jeder Bereich, je nach Nutzung, hatte ein bisschen eine andere Lichtkomposition. Und in den Eingangs- und Pausenbereichen, also in den öffentlichen Bereichen, wollten wir eigentlich ein indirektes Licht bieten und haben eine spezielle Leuchte entwickelt mit einem Lichtplaner. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Art flache Kuppel mit einem relativ großen Durchmesser, 2-2,5 Meter. Und im Rand dieser Kuppel, im Kreis sozusagen, da ist das Leuchtmittel eingebaut und das leuchtet diese Kuppel so indirekt aus. Und im besten Fall, also es gibt Momente, wo man fast das Gefühl hat, man schaut da in den Himmel rauf.
Das klingt sehr schön. Sowieso klingt das, was du erzählst, ziemlich schön. Viel Holz, Licht, Farbkontraste. Also ich habe da einen ganz schönen Eindruck. Wie hat dir das ästhetisch gefallen? Also wie würdest du das beurteilen?
Ja, mir hat es auch gut gefallen, auch weil eben nicht 7 verschiedene Farben in jedem Raum genutzt wurden, sondern man eher die gleiche Farbe in verschiedenen Tönen genommen hat, in verschiedenen Helligkeitsstufen. Und das ist eben auch wichtig, das hat mir der Architekt Sylvain Villard zum Schluss auch nochmal gesagt, es geht ja jetzt nicht hier nur um praktische Orientierungsschilder wie im Straßenverkehr, wenn man so ein Haus zum Wohnen gestaltet.
Wenn wir Fragen gestellt bekommen, wie habt ihr das gelöst, wie habt ihr das gelöst, dann kann man da ganz viele technische Erläuterungen liefern, wie jetzt beim Licht zum Beispiel, oder? Aber ich glaube, das Hauptbedürfnis ist ja, dass die, die da arbeiten und die, die da wohnen, sich wohlfühlen und positiv erinnern an diesen Ort.
Und das gilt dann wieder auch grundsätzlich, würde ich sagen, für den Anspruch an Architektur. Katharina Kühn hat sich in der Schweiz angesehen, wie Architektur für Taubblinde gestaltet werden kann. Vielen Dank dafür.
Gerne.